Genau das wollen wir heute Morgen tun, auf Gottes Wort hören. Und ich freue mich, dass wir das tun dürfen. Und wenn es euch so geht wie mir, dann faszinieren euch Geschichten von Menschen, die erstmal klein und unbedeutend und unscheinbar waren, aber sich dann zu einflussreichen Personen entwickelt haben. Ich glaube, viele von uns kennen diese Redewendung vom Tellerwäscher zum Millionär. Und es gibt immer wieder so Geschichten, ne, wo unbedeutende Leute eine Erfindung hatten oder mit viel Fleiß und Geschick und einer guten Idee auf einmal zu sehr bekannten Menschen geworden sind, die viel Ruhm und Ehre bekommen haben. Und da gäbe es eine Reihe von Geschichten großer Erfinder und berühmter Persönlichkeiten in dieser Welt, die man sich anschauen könnte. Aber noch viel faszinierender finde ich, wenn Gottesmänner oder Gottesfrauen, die zunächst mal sehr unscheinbar und unbedeutend waren, die Jesus aber treu nachgefolgt sind, ein Zeugnis hinterlassen haben, was viel mehr wert ist als jede Erfindung dieser Welt. Und solch eine Person ist Stephanus, der ein ganz eindrückliches Zeugnis hinterlassen hat, das uns an den nächsten Sonntagen beschäftigen wird. Und wenn man über ihn eine Biografie schreiben würde, dann könnte man sie wahrscheinlich betiteln mit den Worten vom Tischdiener zum vollmächtigen Apologeten. Ja, ein Apologet ist jemand, der etwas verteidigt, ein christlicher Apologet, jemand, der den christlichen Glauben verteidigt. Stephanus war gewissermaßen so ein Mensch. Und wir sind mitten in unserer Predigtreihe durch die Apostelgeschichte und wir haben Stephanus schon in Apostelgeschichte 6, Vers 5 kennengelernt, als einer von diesen sieben Männern, die die Gemeinde auserkoren hatte, um die Tische zu bedienen und diese tägliche Güterversorgung zu organisieren. Und da hieß es über Stephanus in Apostelgeschichte 6, Vers 5, dass er ein Mann voller Glaubens und Heiligen Geistes war. Bis zu diesem Zeitpunkt hier war Stephanus eigentlich ziemlich unbekannt und tritt also das erste Mal, zumindest für uns in der Bibel, auf den Radar. Und dabei scheint er ein von Gott sehr gesegneter und begabter Mann gewesen zu sein, der sich aber trotzdem nicht zu schade war, die Tische zu bedienen. Also erst einmal eine Aufgabe zu übernehmen, die nicht unbedingt an vorderster Front war, sondern die einfach wirklich ein echter Dienst war. Und so wurde sein Beispiel eigentlich, sein Werdegang könnte man sagen, zu einem sehr guten Beispiel für Prinzipien, die Jesus in zwei Gleichnissen folgendermaßen ausgedrückt hat. Jesus hat im Gleichnis vom sogenannten Schalksknecht in Lukas 16, Vers 10 gesagt, wer im Geringsten treu ist, ist auch in vielem treu. Und wer im Geringsten ungerecht ist, ist auch in vielem ungerecht. Stephanus ist ein super Beispiel dafür. Und etwas später, im Gleichnis von den anvertrauten Pfunden, sagt Jesus zu einem, der 10 Pfund bekommen hatte und 10 Pfund dazu gewonnen hat, in Lukas 21, Vers 17, recht so, du guter Knecht, weil du im Geringsten treu warst, sollst du Vollmacht über 10 Städte haben. Diese Grundprinzipien, die hier deutlich werden, lauten: Sei im Geringen treu mit dem, was der Herr dir anvertraut hat. Und wenn deine Treue im Kleinen erwiesen wurde, dann wird der Herr dir auch mehr anvertrauen. Ja, das sind Prinzipien, die wir sehen. Und das sehen wir bei Stephanus so gut. Übertragen auf uns bedeutet das natürlich weniger, dass der Herr uns jetzt mehr Materielles anvertrauen wird, sondern er wird uns mehr geistliche Dinge anvertrauen, wenn wir treu sind mit dem Natürlichen, vielleicht auch mit dem Materiellen. Wenn sich jemand treu im Dienst für den Herrn erweist und darin bewährt, wir hatten das, dieses Wort vor zwei Wochen in der Predigt, wenn er sich bewährt, dann wird der Herr ihm mehr zum Beispiel geistliche Verantwortung und mehr Aufgaben und mehr Fürsorge für Seelen von Menschen geben. Und der Weg dahin ist die Treue im Kleinen. Stephanus ist ein Paradebeispiel eigentlich dafür, dass er Gott treu gedient hat und Gott ihn schlussendlich als ein vollmächtiges Werkzeug in seiner Hand gebraucht hat. Und ich muss gleich vorab klarstellen, heute Morgen, die Botschaft heute Morgen ist nicht, du wirst ein Stephanus 2.0. Und die Botschaft ist auch nicht, streck dich danach aus und strebe danach, so bekannt und einflussreich wie Stephanus zu werden. Ja, das wäre völlig am Ziel vorbei. Vielmehr lassen wir uns von Stephanus' Vorbild heute Morgen anstecken und motivieren, dem Herrn treu nachzufolgen. Und alles andere überlassen wir dem Herrn. Was er damit tun wird, das überlassen wir seiner Führung. Und so schauen wir uns zusammen in Apostelgeschichte 6, Vers 8 bis 15 den Text, den Predigttext von heute Morgen an und lernen diesen Nachfolger Stephanus etwas besser kennen. Ich lese mit uns Apostelgeschichte 6 ab Vers 8. Stephanus aber, voller Gnade und Kraft, tat Wunder und große Zeichen unter dem Volk. Es standen aber einige aus der sogenannten Synagoge der Libertiner und der Kyrenäer und der Alexandriner auf und derer von Zilizien und Asien und stritten mit Stephanus. Und sie konnten der Weisheit und dem Geist nicht widerstehen, womit er redete. Da schoben sie heimlich Männer vor, die sagten, wir haben ihn Lästerworte reden hören gegen Mose und Gott. Und sie erregten das Volk und die Ältesten und die Schriftgelehrten. Und sie fielen über ihn her und rissen ihn mit sich fort und führten ihn vor den Hohen Rat. Und sie stellten falsche Zeugen auf, die sagten, dieser Mensch hört nicht auf, Worte zu reden gegen die heilige Stätte und das Gesetz. Denn wir haben ihn sagen hören, dieser Jesus, der Nazoräer, wird diese Stätte zerstören und die Gebräuche verändern, die uns Mose überliefert hat. Und alle, die im Hohen Rat saßen, schauten gespannt auf ihn und sahen sein Angesicht wie eines Engels Angesicht. Stephanus, ein interessanter Mann, und ich finde die Charakterisierung in Vers 8 über Stephanus so wunderbar, wenn es dort über Stephanus heißt, dass er voller Gnade und Kraft war. Und als ich mich mit diesem Text so auseinandergesetzt habe, ich gedacht, wie schön wäre das doch, wenn man das über mich als Nachfolger sagen könnte. Ein Nachfolger voller Gnade und Kraft, das wäre doch erstrebenswert, oder? Und so habe ich in Anlehnung an diese Aussage über Stephanus heute Morgen das Thema genauso genannt, ein Nachfolger voller Gnade und Kraft. Und wenn es dir so geht wie mir bei diesem Thema, wenn du das so hörst, denkst du gleich, oh, das trifft auf mich nicht zu. Ja, da ist noch ganz viel Luft nach oben. Besser wäre vielleicht sowas wie ein Nachfolger, der unverschämt viel Gnade braucht und ziemlich kraftlos ist. So, da würden wir eher sagen, das passt zu mir. Ja, ich vermute, viele von uns kennen diese Gedanken ganz gut. Aber ich hoffe, dass jeder von uns, der ein Nachfolger Jesu ist, von sich sagen kann, er wünscht sich immer mehr, ein Nachfolger voller Gnade und Kraft zu werden und sich dahingehend von Gott selbst verändern zu lassen, weil schlussendlich wird das nur Gottes Wirken in unserem Leben bewirken, dass wir Nachfolger voller Gnade und Kraft werden. Wir wollen uns heute Morgen das Wirken Gottes im Leben von Stephanus anschauen und von seinem Vorbild anstecken lassen, auch neu motivieren lassen, anspornen, in unserem Wachstum als Nachfolger vorwärts zu kommen. Und dazu schauen wir uns drei Punkte, drei Kennzeichen eines echten Nachfolgers voller Gnade und Kraft an. Und der erste heute Morgen heißt, ein Nachfolger voller Gnade und Kraft, erstens, ist von Gottes Geist erfüllt. Und es geht um Vers 8 bis 10. Gleich in Vers 8 ist also diese ausdrucksstarke Aussage, Stephanus aber voller Gnade und Kraft tat Wunder und große Zeichen unter dem Volk. Und alle Schlachter 2000 Leser gucken gerade in ihre Bibel und denken, Moment mal, das steht da bei mir überhaupt nicht. Da steht Stephanus voll Glauben und Kraft. Ja, und Glaube und Gnade, das sind ja nicht zwei Wörter, die eigentlich auf das Gleiche abziehen, das Gleiche meinen, sondern es sind tatsächlich zwei unterschiedliche Wörter. Und tatsächlich steht an dieser Stelle im Grundlagentext, im griechischen Grundlagentext für die Schlachter 2000, im sogenannten Textus Receptus, im Griechischen ein anderes Wort als in dem Grundlagentext, im sogenannten Estla-Arlan-Text, den die allermeisten deutschen Bibelübersetzungen sonst verwenden. Und deshalb ist es manchmal so, dass in der Schlachter 2000 geringfügig an manchen Stellen nur leichte Abweichungen da sind. Und eventuell steht sowas wie in der Fußnote, wie andere Handschriften sagen das so und so. Aber wir müssen festhalten hier, die besseren und älteren Handschriften an dieser Stelle, die sagen, dass Stephanus voller Gnade und Kraft war. Ja, auch wenn das inhaltlich mit Sicherheit stimmt, dass er voller Glauben war. Das haben wir eben schon gesehen, Apostelgeschichte 6, Vers 5, ein Mann voller Glauben und Heiligen Geistes haben wir da gesehen. Aber was bedeutet das nun, dass er voller Gnade und Kraft war? Bleiben wir zunächst mal bei diesem voller Gnade hängen. Die neuevangelistische Übersetzung, die übersetzen hier, Stephanus war besonders begnadigt. Und das stimmt mit Sicherheit auch, dass Gott ihn besonders befähigt hat, aber ich denke, dass mit dieser Aussage, dass er voller Gnade ist, noch mehr gemeint war. Wenn wir ans Ende von dem Bericht über Stephanus und damit auch an sein Lebensende schauen, dann sehen wir in Apostelgeschichte 7, Vers 59 und 60, was für ein riesengroßes Maß an Gnade er gehabt hat. Wir werden da noch hinkommen, aber ich will diese Verse einmal schon kurz lesen. Apostelgeschichte 7, Vers 59 und 60, da heißt es, und sie steinigten den Stephanus, er betete und sprach, Herr Jesus, nimm meinen Geist auf. Und niederkniend rief er mit lauter Stimme, Herr, rechne ihnen diese Sünde nicht zu. Und als er dies gesagt hatte, entschlief er. Stephanus war einer, der enorm viel Gnade für und mit anderen Menschen hatte. Und selbst seine schlimmsten Gegner und selbst seine Mörder die sah er hier mit unsagbarer Gnade an dieser Stelle. Wie sonst hätte er für die beten können, die dabei waren schon eigentlich, ihn zu Tode zu steinigen. Das ist ja unmenschlich, für solche dann noch zu beten, Herr, rechne ihnen diese Sünde nicht zu. Menschlich gesehen würden uns doch so viele andere Dinge in den Sinn kommen in so einer Situation, oder? Aber Stephanus folgte an dieser Stelle dem Vorbild von Jesus, der ja ganz ähnliche Worte vom Kreuz herabgesagt hat. Und wir werden uns das dann noch genauer anschauen. Aber er folgte auch dem Aufruf von Jesus, den Jesus in Lukas 6, Vers 27 und 28 folgendermaßen ausgedrückt hat. Da hat Jesus gesagt, liebt eure Feinde, tut wohl denen, die euch hassen, segnet die euch fluchen, betet für die, die euch beleidigen. Und genau das lebte Stephanus hier in Apostelgeschichte 7. Und dabei hatte er mit Sicherheit nicht nur Gnade in dem Moment seines Todes mit seinen Mitmenschen, sondern er hatte selbst inmitten seiner Todesstunde noch Gnade mit den Menschen. Und das zeugt davon, dass er einer gewesen sein muss, der auch im ganz normalen Leben einer war, der ganz viel Gnade, viel Wohlwollen, viel Nachsicht, viel gnädige Fürsorge mit seinen Mitmenschen hatte. Und man fragt sich, wie um alles in der Welt kann man so voller Gnade für andere sein? Ich glaube, der Schlüssel liegt in den Worten, die Jesus in Lukas 6, Vers 36 im weiteren Zusammenhang, nachdem er einige Aufforderungen gesetzt hat, hier zum Beispiel in Vers 27 und 28, und da sagt Jesus dann in Lukas 6, Vers 36, seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Es ist doch Gottes Gnade und Gottes Barmherzigkeit mit mir, die mir das Herz mit meinem Mitmenschen gnädiger werden lässt, die mich barmherziger werden lässt. Ja, wenn ich über die Barmherzigkeit meines himmlischen Vaters mit mir nachdenke, dann ist sie ja immer ungleich viel größer als jede Barmherzigkeit und Gnade, die ich irgendeinem anderen Menschen gegenüber aufbringen muss. Warum? Weil meine Schuld gegenüber Gott ungleich viel größer ist als jede Schuld, die mir ein Mensch antun kann. Und das kann schlimm sein. Ja? Viele schlimme Dinge geschehen in dieser Welt, aber meine Schuld gegenüber Gott, die ist immer größer. Das heißt, wie werde ich ein Nachfolger voller Gnade mit meinen Mitmenschen, indem mir die Gnade Gottes größer wird, indem seine Gnade mein Herz erfüllt, indem ich in meiner Seele gesättigt werde von seiner Gnade. Das ist das schöne Bild, was Mose in seinem Psalm, in Psalm 90, Vers 14 verwendet. Und er spricht dann Gebet und sagt, sättige uns am Morgen mit deiner Gnade, so werden wir jubeln und uns freuen in allen unseren Tagen. Ja, und ich hoffe, dass das unser Gebet ist, Tag für Tag aufs Neue. Sättige uns am Morgen mit deiner Gnade. Und dass wir dann diese Freude im Herrn erleben, die hier verheißen ist. Und wenn wir begeistert und angefüllt sind von seiner Gnade, dann verändert das auch unseren Blick auf unseren Nächsten. Auf den Nächsten, der die gleiche Gnade braucht wie ich. Auf den Nächsten, der den gleichen Christus braucht wie ich. Und genau das führt doch dann dazu, dass ich barmherziger werde, und barmherziger mit dem Versagen von anderen umgehen kann. Und dass ich anderen vergeben kann. Und dass ich geduldiger und nachsichtiger werden kann. Und freundlicher bleiben kann, wenn mir Unfreundlichkeit begegnet und so weiter. Und nun sind wir nicht in so einer Extremsituation wie Stephanus. Ja, das ist ja schon außergewöhnlich, welche Gnade er da aufbringen muss. Aber wir wollen uns an dieser Stelle mal selbst so ein bisschen den geistlichen Puls fühlen und fragen, wie sieht das eigentlich bei uns aus? Wie steht das eigentlich um meine Gnade mit anderen Menschen? Bin ich voller Gnade oder bin ich eher voller Vorwürfe, voller Bitterkeit vielleicht, voller Ungeduld, voller Zorn, voller Verachtung für andere, voller Unversöhnlichkeit vielleicht, voller Herzenshärte, voller was auch immer? Und wenn wir merken, ja, so geht es mir eigentlich, wenn ich ehrlich bin, ich habe nur sehr wenig Gnade für andere Menschen, dann will ich uns ermutigen, damit ehrlich vor Gott zu gehen und umzukehren, ihm das zu bekennen und dann ganz bewusst Psalm 90, Vers 14 zum eigenen Gebet zu machen. Ja? Sättige mich am Morgen mit deiner Gnade. Und ich bin mir sicher, das ist ein Gebet, was Gott sehr, sehr gerne erhört, wenn wir das ehrlich beten. Und was wir dann erleben dürfen, ist, dass uns Gottes Gnade bewegt und dass sie uns auch in Bewegung setzt. Ich will das mal so ausdrücken, eine von Gottes Gnade gesättigte Seele bewegt sich auf den gnadenbedürftigen Mitmenschen zu. Ich sage es nochmal, ja, eine von Gottes Gnade gesättigte Seele bewegt sich auf den gnadenbedürftigen Mitmenschen zu. Und Stephanus ist so ein wunderbares Vorbild dafür, eines Nachfolgers voller Gnade. Daneben heißt es über ihn weiter, dass er voller Gnade und Kraft war. Nun ist es interessant, dass uns hier an dieser Stelle das gleiche Wort begegnet, das in diesem bekannten Leitvers zur Apostelgeschichte, Apostelgeschichte 1, Vers 8 schon steht. Und ich rufe uns das nochmal in Erinnerung. Jesus hat dort gesagt, aber ihr werdet Kraft empfangen, da steht das Wort, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist und ihr werdet meine Zeugen sein. Diese Kraft, die hier beschrieben ist, die kommt vom Heiligen Geist und die Kraft hat vor allem einen Zielpunkt. Sie soll dabei helfen, Zeuge Jesu zu sein und das auch in widrigen Umständen. Das Wort für Zeuge, das haben wir schon mehrmals gesagt, auch in der Predigtreihe, im Griechischen ist Märtyr, Martyr, also ja, woraus wir unser Wort Märtyrer ableiten. Und beide Gedanken hier, die sehen wir bei Stephanus sehr deutlich. Er wurde ja in Apostelgeschichte 6, Vers 5 als ein Mann voll Heiligen Geistes beschrieben. Das heißt, er bekam seine Kraft von Gott selbst und durch die Kraft des Heiligen Geistes war er in der Lage, Jesus bis aufs Blut zu bezeugen. Und es ging schlussendlich so weit, dass er der uns erste bekannte christliche Märtyrer gewesen ist. Dabei befähigte Gottes Geist ihn in außergewöhnlicher Weise, in seinen Worten, das sehen wir gleich, aber er befähigte ihn auch zu außergewöhnlichen Taten. Da heißt es ja weiter über ihn, er tat Wunder und große Zeichen unter dem Volk. So eine Aussage wie hier, das finden wir eigentlich überwiegend über die Apostel in der Apostelgeschichte. Wenn wir nochmal an Apostelgeschichte 2, Vers 43 oder Apostelgeschichte 5, Vers 12 zurückdenken. Und wir haben das ganze Thema mit dem Zeichen und Wundern ja auch schon mehr besprochen in dieser Predigt. Der Herr ist mit den Seinen über Apostelgeschichte 5, 12 bis 26. Ihr könnt das gerne nochmal nachhören. Und es ist in erster Linie die Apostel gewesen, die diese Zeichen und Wunder getan haben. Aber es gibt einige wenige Ausnahmen in der Apostelgeschichte. Und Stephanus, der gehörte zu den wenigen Ausnahmen, die Gott stark befähigte, Zeichen und Wunder zu tun. Wozu? Um eine Bühne für das Evangelium zu schaffen. Und ganz Ähnliches werden wir noch bei Philippus sehen, dann in Apostelgeschichte 8. Diese Befähigung durch den Geist Gottes zu Zeichen und Wundern, der war aber vielmehr die Ausnahme als die Regel. Ja? Das heißt, es war nur eine sehr begrenzte Anzahl wirklich, die Gott so befähigt hat. Und dazu schien es auch so zu sein, dass Stephanus nicht nur über irgendwelche Wunderkräfte verfügt hat, die er einfach immer einsetzen konnte, wie er wollte. Denken wir mal darüber nach. Ne? Der hier große Wunder und Zeichen getan hat, der wird nicht lange später unter einem Steinhaufen begraben. Und entweder wollte er das nicht verhindern, oder er hatte gar nicht die Vollmacht, das zu verhindern, wovon wahrscheinlich auszugehen ist. Auf jeden Fall sehen wir hier in Apostelgeschichte 8, dass Gott ihn inmitten des Volkes in übernatürlicher Weise befähigt hat und auch gebraucht hat. Und das bedeutete einmal mehr, dass die Juden drohten, Christen zu werden. So war das zumindest diese Sichtweise von den Juden, die uns in Vers 9 begegnen. Da heißt es, es standen aber einige aus der sogenannten Synagoge der Libertiner und der Kyrenäer und der Alexandriner auf und derer von Zilizien und Asien und stritten mit Stephanus. Diese verschiedenen aufgezählten Gruppierungen hier, die zählten alle zu den sogenannten Diaspora-Juden. Also Juden, die in der Zerstreuung waren, Juden, die nicht in Israel groß geworden sind ursprünglich, sondern zum Beispiel in Kyrene und Alexandria, das waren jeweils Städte in Nordafrika, oder auch in Zilizien und Asien, die zu Kleinasien damals zählten, zur heutigen Türkei. Und dann ist hier auch noch die Rede von den Libertinern, das waren ehemals römische Sklaven und inzwischen sind sie freigelassen worden. Genau, und das waren so verschiedene Gruppierungen und die hatten an ihren Orten dann, wo sie auch waren, Synagogen, wo sie ihren jüdischen Gottesdienst gefeiert haben, weil sie auch nicht zum Tempel konnten. Ja, sie waren ja nicht in Reichweite. Und jetzt waren einzelne Vertreter von diesen jeweiligen Synagogen hier in Jerusalem, vielleicht dauerhaft, vielleicht auch nur für eine kurze Zeit, auf jeden Fall schlossen sie sich zusammen und sie nahmen vor allem einen ins Fadenkreuz in dem Ganzen und das war Stephanus. Hier heißt es, sie stritten mit Stephanus. Das heißt, sie debattierten mit Stephanus über den Glauben. Ne? Hitzige Diskussionen, die da stattgefunden haben. Über welche Details genau, das wissen wir nicht. Aber im Kern wird es wie so oft um das Werk und die Person Jesu Christi gegangen sein. Allerdings kamen sie mit ihrem Latein sehr schnell ans Ende. Und so heißt es in Vers 10 ja weiter. Und sie konnten der Weisheit und dem Geist nicht widerstehen, womit er redete. Also die ganze Diskussion war äußerst ernüchternd für sie, weil sie gemerkt haben, okay, wir haben da gar nicht viel Chance. Und man muss ja auch sagen, sie diskutierten ja schlussendlich auch gar nicht nur mit Stephanus, sondern mit Gott selbst. Ja, mit dem Geist Gottes. Und damals wie heute ist es zum Scheitern vorprogrammiert, wenn wir Menschen denken, wir könnten mit Gott in Diskussion gehen. Da haben wir von vornherein verloren. Dieser Stephanus war voll des Heiligen Geistes und der Geist gab seinem Zeugen an dieser Stelle die Weisheit und auch die richtigen Worte, sodass er seinen Gegnern gegenüber standhalten konnte. Und wichtig festzuhalten ist an dieser Stelle, sie konnten der Weisheit und dem Geist nicht widerstehen. Es war gar nicht Stephanus als Person so sehr, sondern die Weisheit und dem Geist. Und beides bekam Stephanus ja von Gott selbst, sodass er die Kraft hatte, Zeuge Jesu zu sein. Und damit erfüllte sich eine Zusage, die Jesus seinen Jüngern in Matthäus 10, Vers 19 und 20 bereits gemacht hat. Da hat Jesus gesagt, wenn sie euch aber überliefern, so seid nicht besorgt, wie oder was ihr reden sollt, denn es wird euch in jener Stunde gegeben werden, was ihr reden sollt. Denn nicht ihr seid die Redenden, sondern der Geist eures Vaters, der in euch redet. Genau das sehen wir so schön am Beispiel von Stephanus, dass Gott ihm die Hilfe schenkt, die er braucht, dass Gott ihn sprachfähig macht und ihm auch das nötige Durchhaltevermögen gibt. Und damit gab der Geist ihm einerseits die richtigen Worte, ja, inhaltlich, aber mit Sicherheit auch die richtige Wortwahl. Das genau zeichnet ja einen weisen Menschen aus. Es geht nicht nur darum, sachlich gute und richtige Argumente zu kriegen, ja, und zu haben, sondern es geht auch um Liebe und Gnade für das Gegenüber. Um eine weise Wortwahl, die den anderen nicht anstachelt in erster Linie, sondern die ihn überführt. Und genau das brauchen wir bis heute als Zeugen Jesu in den Unterhaltungen, in den Diskussionen, wo wir vielleicht stehen. Einerseits brauchen wir ja die richtigen Inhalte, aber andererseits brauchen wir auch die richtige Haltung. Und beides will Gott uns schenken und uns helfen in den Gesprächen, wo wir stecken, wo wir über ihn reden. Und er kann das tun, dass er wie aus dem Nichts die rechten Gedanken und Worte schenkt. Ja, und ich bin mir sicher, wenn wir heute Morgen fragen würden, könnten einige davon Zeugnis geben und sagen, ja, also ich habe das erlebt, ja, ich war völlig unvorbereitet und habe gar keine Ahnung, was ich da sagen sollte und so. Und Gott hat das einfach geschenkt in der Akutsituation. Und Gott kann das, aber ich bin davon überzeugt, dass es Gottes Idee auch ist, dass er uns als Zeugen für ihn langfristig immer mehr in Weisheit wachsen lassen will. Und was es dazu braucht, ist der Geist Gottes, der uns erfüllt, der uns zurüsten will durch sein Wort und der uns verändern will durch sein Wort. Und wenn das Wort Gottes reichlich in mir wohnt und der Geist mich dadurch erfüllt, dann kann der Geist im Gespräch mit meinem Kollegen, mit meinem Freund, mit meinem Nachbarn, mit wem auch immer, mit dem, der noch nicht an Jesus glaubt, dann kann der Geist auf etwas zurückgreifen in meinem Leben, was bereits da ist und das ich dann weitergeben kann. Und so prägt der Geist Gottes mich als Nachfolger voller Gnade und Kraft für den Dienst. Was wir als Nachfolger Jesu also immer wieder brauchen, ist diese Erfüllung mit dem Geist, indem wir dem Geist Raum geben und indem wir alles aus unserem Leben ausräumen, was den Geist betrübt. Und ich kann an dieser Stelle jetzt leider nicht weiter ausführen, wie das genau aussieht, aber ich würde zur Eigenreflexion, zu diesem ganzen Thema, inwieweit ist denn mein Herz und mein Leben erfüllt vom Geist, sehr empfehlen, Epheser 4, Vers 17 bis 5, Vers 20, einfach mal herzunehmen, mal zu lesen dieser Woche und sich selbst darüber zu reflektieren. Da ist es beschrieben. Wenn ich dann darin wachse, dass Gottes Geist in meinem Leben immer mehr Raum gewinnt, dann kann ich sogar den Worten Jesu aus seiner Endzeitrede vertrauen in Lukas 21, Vers 14 und 15. Da hat er Folgendes gesagt: Setzt es nun fest in euren Herzen, nicht vorher darauf zu sinnen, wie ihr euch verantworten sollt. Denn ich werde euch Mund und Weisheit geben, der alle eure Widersacher nicht werden widerstehen oder widersprechen können. Ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr Vers 14 lest. Ich finde das schon herausfordernd, ja, weil wir können uns doch so sehr den Kopf zerbrechen über alle möglichen Situationen und Szenarien, was alles wie passieren könnte, wo wir für Jesus Rede und Antwort stehen sollen und wie das alles werden sollte. Und Jesus nimmt uns hier gewissermaßen Wind aus den Segeln und sagt seinen Nachfolgern im Prinzip, vertraut mir einfach. Ja, vertraut mir, macht euch nicht im Voraus verrückt über alles, was ihr dann wie genau im Detail sagt, sondern vertraut mir und ich werde euch Mund und Weisheit geben, das ist sein Zuspruch. Und dabei kommt uns Jesus nicht nur zur Hilfe in Situationen wie bei Stephanus, wenn es hart auf hart kommt, ja, wenn es um Leben und Tod geht, sondern auch in vermeintlich einfacheren, kleineren Situationen und Gesprächen, wo wir über den Glauben, über Jesus reden. Und das darf uns Mut machen. Das darf uns Mut machen, darin vorwärts zu gehen, darin zu wachsen, mutig Jesus zu bezeugen, wo wir auch herausgefordert sind in unserem Umfeld. Also wir haben gesehen, dass ein Nachfolger voller Gnade und Kraft von Gottes Geist erfüllt ist Und schlussendlich ist es auch der Geist, der uns zu unserem zweiten Punkt befähigt. Und der zweite Punkt heute heißt, ein Nachfolger voller Gnade und Kraft hält falsche Beschuldigungen aus. Und es geht um Vers 11 bis 14. Vers 10 haben wir gesehen, wie die Juden diese Diskussion aufgemacht haben, aber dann mit ihrem Latein am Ende waren. Und dann greifen sie ab Vers 11 zu anderen Mitteln. Da heißt es, da schoben sie heimlich Männer vor, die sagten, wir haben ihn Lästerworte reden hören gegen Mose und Gott. Leider ist es ja bis heute auch in verschiedenen Diskussionen nicht untypisch, ja, dass zu unlauteren Mitteln gegriffen wird, wenn man nicht mehr weiter weiß. Und so ist es auch hier in diesem Fall. Sie stiften heimlich Leute an, die Falschaussagen gegen Stephanus machen sollen. Dabei ist der Vorwurf, der ihm gegenüber jetzt im Raum steht, ist verheerend. Diese falschen Zeugen, die werfen ihm vor oder unterstellen ihm, dass er Lästerung gegenüber Mose betrieben hat. Ja? Mose, der große und anerkannte Mann Gottes im Judentum, dem Gott das Gesetz anvertraut hat, dass er das weitergeben soll. Und dann gehen sie sogar noch ein Stück weiter und sie sagen, er begeht Gotteslästerung. Und es war allen Beteiligten an dieser Stelle klar, dass auf Gotteslästerung im Judentum die Todesstrafe stand. So hatte Gott selbst das in 3. Mose 24, Vers 16 unmissverständlich gesagt mit den Worten, und wer den Namen des Herrn lästert, muss getötet werden. Die ganze Gemeinde muss ihn steinigen, wie der Fremde, so der Einheimische. Wenn er den Namen lästert, soll er getötet werden. Also was hier auf einmal im Raum steht, das würde Stephanus das Leben kosten. Und was muss in Stephanus vorgegangen sein, als er diese haltlosen Beschuldigungen gehört hat? Wenn ich mich da hineinversetze, ja, dann wären mir wahrscheinlich Gedanken durch den Kopf gegangen, wie, das kann doch wohl nicht wahr sein. Das kann ich doch so nicht stehen lassen. Was geschieht hier für eine Lüge, für ein Unrecht? Und vor allem weiß ich und weiß Gott doch, dass ich seinem Namen viel mehr Ehre bringe an dieser Stelle und alles andere tue, als seinen Namen zu lästern. Wer den Namen Gottes lästert, das sind doch die mit ihrem Lug und Trug und ihrer Ablehnung. Und ich glaube, in dieser Situation, gnädig und ruhig zu bleiben, würde wahrscheinlich fast jedem von uns äußerst schwerfallen. Gerade wenn uns offensichtliches Unrecht geschieht. Ich vermute mal, manch einer kennt das aus eigener Erfahrung, wie das unser Gemüt hochfährt und erhitzt, wenn du Dinge unterstellt kriegst oder angehaftet kriegst, die du niemals gesagt oder getan hast. Ja, das macht was mit uns, das ist irgendwie schwierig. Und so war es mit Stephanus mit Sicherheit nicht leicht an dieser Stelle, die Ruhe zu bewahren. Wir sehen nächste Woche dann in Apostelgeschichte 7, wie er in seiner Rede auf diesen Vorwurf eingeht. Aber zunächst mal sehen wir ab Vers 12, dass diese hinterlistige Masche hier tatsächlich funktioniert. Und in Vers 13 und 14, was sie ihm denn noch genauer unterstellen, lesen wir das weiter, ab Vers 12. Sie erregten das Volk und die Ältesten und die Schriftgelehrten und sie fielen über ihn her und rissen ihn mit sich fort und führten ihn vor den Hohen Rat. Und sie stellten falsche Zeugen auf, die sagten, dieser Mensch hört nicht auf, Worte zu reden gegen die heilige Stätte und das Gesetz. Denn wir haben ihn sagen hören, dieser Jesus, der Nazaräer, wird diese Stätte zerstören und die Gebräuche verändern, die uns Mose überliefert hat. Vers 12 sehen wir gleich, wie sie zweigleisig fahren und wie sie auch noch scheinbar Erfolg damit hatten. Es gelang ihnen sowohl, das Volk zu erregen gegenüber Stephanus, könnte auch übersetzen mit aufzuhetzen. Ja, das Volk, das müssen wir in Erinnerung haben, was in Vers 8 gerade noch große Wunder und Zeichen gesehen hat. So schnell kann das kippen. Aber nicht nur das Volk ließ sich einfangen, sondern auch die Ältesten und Schriftgelehrten, also Teile der Führer des Volkes. Das führte dann dazu, dass die Stephanus gepackt haben, mit Gewalt vor den Hohen Rat gezerrt haben. Der Hohe Rat war die höchste jüdische Gerichtsinstanz, bestehend aus 71 Mitgliedern. Und das ist der Hohe Rat, vor dem Jesus einstand und auch die Apostel schon. Es sind schon öfters begegnet in der Apostelgeschichte. Und so reiht sich Stephanus ein in die Linie von Petrus und Johannes, Apostelgeschichte 4, und allen anderen Aposteln, Apostelgeschichte 5. Und sie mussten sich alle vor dem Hohen Rat verantworten. In Vers 13 ist dann nochmal die Rede von diesen falschen Zeugen, die aufgestellt wurden. Man brauchte diese Zeugen im Judentum, damit etwas rechtskräftig werden konnte. Und wir wissen nicht so, wer diese Zeugen waren und auch nicht, wodurch sie angestachelt wurden. Aber auf jeden Fall behaupteten sie, dass Stephanus gegen die heilige Stätte, also gegen ihren geliebten Tempel und gegen das Gesetz geredet hat. So sehen wir es in Vers 13. In Vers 14 behaupten sie dann noch konkreter, Stephanus soll wohl gesagt haben, dass Jesus diese Stätte, ihren Tempel, zerstören wird und die Gebräuche, also alle das Gesetz mitsamt seinen Riten und Ausprägungen und Gewohnheiten, dass er das Gesetz letztendlich verändern wird. Und wir können uns vorstellen, wie ein jeder jüdisch Gläubiger darauf reagiert hat. Ja, wenn er mit solchen Behauptungen konfrontiert wird und mitkriegt, okay, das soll der gesagt haben. Ja, wenn jemand den Ort, wo Gott gesagt hat, dass er darin wohnt, den Tempel, und dann auch noch die richtige Art zu leben, die Gott im Gesetz offenbart hat, wenn jemand das verändern will, dann ist Schluss mit lustig. Und so trifft das auf die jüdischen Ohren hier, diese falschen Zeugen. Für die Juden, so könnte man das vergleichen vielleicht, war das gefühlt so, als würde jemand heute daherkommen zu uns hier und würde uns weismachen wollen und sagen, also diese ganze Sache mit Jesus und mit dem Evangelium und so, das ist von gestern, das hat für uns heute keine Bedeutung mehr. Und dann würde er noch sagen, hier und eure Gemeinde, das könnt ihr auch zumachen, weil das ist überhaupt nicht in Gottes Sinne. Ich hoffe, wenn jemand hier so herkommen würde, dass ich nicht der Einzige wäre, der im besten Fall etwas heiligen Zorn erleben würde, ja, und darauf reagieren würde. Und ich denke, wir können es so ein bisschen nachvollziehen, was das bei den Juden gemacht hat, wie man das Volk und ihre Führer mit diesen falschen Beschuldigungen gegen Stephanus aufbringen konnte. Allerdings waren es eben falsche und haltlose Beschuldigungen. Aber wie kommen diese falschen Zeugen auf diese Beschuldigungen, sodass es für andere, dann andere Juden, auch noch glaubwürdig war? Sie greifen damit vermutlich auf Worte Jesu aus Johannes 2, Vers 19 zurück, wo Jesus im Tempel stand und dann in Johannes 2, Vers 19 gesagt hat, brecht diesen Tempel ab und in 3 Tagen werde ich ihn aufrichten. Und diese Stelle, die führte bei den Juden zu großen Missverständnissen, aber im weiteren Zusammenhang von Johannes 2, Johannes 2, Vers 20 bis 22, wird deutlich, dass Jesus vom Tempel seines Leibes gesprochen hat an dieser Stelle. Und die Jünger haben das verstanden nach der Auferstehung, so ist es da beschrieben. Ja? Er meinte also gar nicht den Tempel, der dann da steht, sondern seinen eigenen Leib. Wenn man natürlich nicht an die Auferstehung Jesu glaubt, wie das die Juden damals getan haben oder nicht getan haben, ja, dann wartet man ja immer noch darauf, dass Jesus jetzt diesen Tempel abbricht, wovon er ja geredet hat. Tatsächlich war es auch so, dass Jesus in Matthäus 24, Vers 2 zum Beispiel davon gesprochen hat, dass der Tempel zerstört wird. Und das ist 70 nach Christus ja auch passiert. Ja, der Tempel ist also zerstört worden. Allerdings war es für die Juden offensichtlich nicht Jesus, der den zerstört hat, 70 nach Christus, sondern es waren die Römer. Und auch wenn es um die Veränderung des Gesetzes geht, dann hat Jesus deutlich gesagt in Matthäus 5, Vers 17, dass er nicht gekommen ist, das Gesetz oder die Propheten aufzulösen, sondern er hat gesagt, ich bin nicht gekommen aufzulösen, sondern zu erfüllen. Es ist also unterm Strich mehr als tragisch, dass die Juden damals wie heute diese wunderschöne Botschaft verpasst haben, dass Jesus die Erfüllung des Gesetzes ist und dass kein Tempel mehr nötig ist, weil Jesus bereits mit seiner Herrlichkeit unter ihnen gewohnt hat. Und Jesus den unmittelbaren Zugang zu Gott freigemacht hat. Ja, das haben sie verpasst, dass das Schöne eigentlich in Jesus Christus geschehen ist. Stattdessen steckten sie in ihrem System fest, versuchten alle Botschafter Gottes aus dem Weg zu räumen, die ihnen dieses befreiende Evangelium eigentlich bringen wollten. Und zunächst war es Jesus, den sie beschuldigt haben und auch umgebracht haben. Und nun waren es seine Nachfolger, wie zum Beispiel Stephanus. Und damit tritt Stephanus an dieser Stelle in die Fußstapfen Jesu. In die Fußstapfen Jesu, der ebenfalls völlig zu Unrecht beschuldigt und bestraft wurde. Und es gibt ganz viele Parallelen zwischen Jesus und Stephanus, seinem Nachfolger, die man in Apostelgeschichte 6 und 7 ausfindig machen kann. Ja, beide waren voller Gnade und Kraft und taten Zeichen und Wunder unterm Volk. Und beide wurden der Gotteslästerung beschuldigt, obwohl sie beide Gott die Ehre gaben. Und beide wurden vor den Hohen Rat gestellt und ihnen wurde ein ungerechter Prozess gemacht mit falschen Zeugen. Und beide ertrugen völlig zu Unrecht Spott und Hohn und grausame Gewalt. Und beide wurden am Ende zu Unrecht zu Tode verurteilt und völlig zu Unrecht bestraft. Und beide hatten so große Gnade, dass sie selbst in ihrer Todesstunde noch für ihre Feinde gebetet haben. Stephanus ist im wahrsten Sinne des Wortes ein echter Nachfolger Jesu, der seinem Vorbild folgte. Und in dieser Hinsicht passen Verse aus 1. Petrus 2, Vers 21 bis 25, die Petrus später schreibt, passen eigentlich wie die Faust aufs Auge. Lesen wir da mal hinein. 1. Petrus 2, Vers 21 bis 25 heißt es, denn hierzu seid ihr berufen worden, denn auch Christus hat für euch gelitten und euch ein Vorbild hinterlassen, damit ihr seinen Fußspuren nachfolgt. Der keine Sünde getan hat, auch ist kein Trug in seinem Mund gefunden worden, der geschmäht, nicht widerschmähte, leidend, nicht drohte, sondern sich dem übergab, der gerecht richtet, der unsere Sünden an seinem Leib selbst an das Holz hinaufgetragen hat, damit wir, den Sünden abgestorben, der Gerechtigkeit leben, durch dessen Striemen ihr geheilt worden seid, denn ihr gingt in der Irre wie Schafe, aber ihr seid jetzt zurückgekehrt zu dem Hirten und Aufseher eurer Seelen. Wir sehen in Stephanus einen, der bis in den Tod hinein den Fußspuren Jesu und dem Vorbild Jesu gefolgt ist. Aber wie war das möglich, dass Stephanus das aushalten konnte und diesen Weg bis zum Schluss gehen konnte? Es war der Blick auf seinen Herrn selbst. Und ich will uns vier Schlüssel gerne, vier Hilfen aus diesen Versen ableiten und mitgeben, die sowohl Stephanus geholfen haben, aber auch uns als Nachfolger Jesu, wenn wir herausgefordert sind und möglicherweise sogar Unrecht erleiden. Und angelehnt an diese Verse hier ist der erste Schlüssel, den ich uns dazu geben will: Lass dich von Jesu Liebe ermutigen, der für dich Unglaubliches am Kreuz erlitten hat. Ja, das bewegt doch unser Herz. Ein zweiter Schlüssel ist: Achte darauf, dich selbst nicht zu versündigen, wenn dir Unrecht getan wird. Der dritte: Übergib dich und die Situation dem, der gerecht richtet, das heißt Gott. Ja, und Gott wird das früher oder später tun. Und das vierte: Schenk dem Hirten und Aufseher deiner Seele vollstes Vertrauen. Und wenn du heute oder in Zukunft in irgendeiner Weise Unrecht erleidest, seien es vermeintlichen Kleinigkeiten in zwischenmenschlichen Beziehungen, wie uns das viel leichter passiert, oder sogar im großen Stil vielleicht, wie bei Stephanus das der Fall war, dann nimm Jesus zum Vorbild und folge ihm durch seine Kraft und durch seine Gnade. Stephanus ist so ein starkes Beispiel dafür, wie man durch den Blick auf Jesus und durch Jesu Kraft überwinden kann. Stephanus erlitt Schlimmes, absolut. Aber noch viel Schlimmeres erlitt Jesus selbst. Warum? Weil er nicht nur von Menschen, sondern sogar von Gott zu Unrecht bestraft wurde. Hier heißt es in Vers 24 ja so eindrücklich, dass Jesus unsere Sünden an seinem Leib selbst an das Holz hinaufgetragen hat, damit wir, den Sünden abgestorben, der Gerechtigkeit leben. Das heißt, Jesus trug deine und meine Sünde ans Kreuz. Er lud mein ganzes Versagen auf sich. Er, der einzig gerechte Mensch, trug alle meine Ungerechtigkeiten. Er wurde an meiner Stelle von Gott völlig zu Unrecht bestraft, damit ich Vergebung der Sünden bekommen kann. Und damit ich ewig leben darf mit ihm als Herrn und mit ihm als Hirten und Aufseher meiner Seele. Was für wunderbare Begriffe, oder? Und was war sein Beweggrund dafür? Es war seine Gnade. Und bis heute ist Jesus voller Gnade für dich und für mich. Die Frage ist, hast du das schon im Glauben für dich in Anspruch genommen? Bist du schon zu ihm umgekehrt, zu diesem Hirten und Aufseher deiner Seele? Hast du ihm schon ganz bewusst sein Leben als Retter und Herrn übergeben? Ihm anvertraut? Und wenn das noch nicht der Fall ist, dann ist am wichtigsten heute Morgen für dich, neben allem, was wir sonst so betrachtet haben, dass du Jesus in dein Leben lässt und ihn annimmst als Herrn und Retter und so zu einem Nachfolger voller Gnade und Kraft überhaupt werden kannst. Weil das ist die Basis, ja, dass wir in Christus sind, um dann als Nachfolger zu wachsen. Und auf dieser Basis, da schreibt Gott dann wunderbare Geschichten, wie die mit Stephanus. Aber dann sind es nicht wir selbst, die wir die schreiben, sondern es ist Gott, der diese Geschichten schreibt. Wir sehen, Stephanus ist durch Gottes Wirken ein leuchtendes Beispiel eines echten Nachfolgers. Und das führt uns zu unserem dritten und letzten kurzen Punkt noch heute Morgen. Und der heißt: Ein Nachfolger voller Kraft und Gnade, drittens, strahlt für Jesus. Es geht um Vers 15. Nachdem Stephanus diese Vorwürfe an den Kopf geschmissen bekommen hat, heißt es in Vers 15: Und alle, die im Hohen Rat saßen, schauten gespannt auf ihn und sahen sein Angesicht wie eines Engels Angesicht. Man kann sich das förmlich vorstellen, ne? Alle Augen sind auf Stephanus gerichtet jetzt, wie in der Gerichtsverhandlung, bei einem Verhör, wo der Angeklagte die Klage vorgebracht kriegt und jetzt zu Wort kommen muss. Nun ist es äußerst spannend, dass Stephanus Angesicht so sehr strahlte, dass es mit dem Angesicht eines Engels verglichen wird. Menschlich gesehen müsste man ja eigentlich meinen, in dieser Situation, dass er vielmehr den Kopf sinken lassen hätte müssen, dass er zu Tode betrübt hätte aussehen müssen. Aber ganz das Gegenteil war der Fall. Selbst in seiner Todesstunde, verliert er nicht seine Strahlkraft für Jesus, sondern sogar inmitten der düsteren Situation strahlt er für Jesus sogar noch umso heller, das sehen wir hier. Und wir fragen uns, wie ist das möglich? Durch die Kraft des Heiligen Geistes und durch den Blick auf Jesus und auf die Herrlichkeit Gottes. Das sehen wir dann in Apostelgeschichte 7, Vers 55 noch. Ist das unmenschlich, was hier passiert? Ja, absolut. Es ist einzig und allein Gottes Kraft, die hier am Wirken ist. Aber es ist noch etwas, was spannend ist an dieser Stelle. Warum lässt Gott sein Angesicht gerade in dieser Situation so offensichtlich vor den jüdischen Anklägern erstrahlen? Weil Gott sich hier ganz klar zu Stephanus stellt und die Juden damit an Mose erinnern will, wo ja ihm gerade vorgeworfen wurde, dass er Mose in Verruf bringen würde. Und über Mose lesen wir in 2. Mose 34, Vers 29 und 30, dass er mit dem Gesetz in der Hand vom Berg Sinai herabkam, nachdem Gott mit ihm geredet hat für das Volk. Und dann heißt es da, lesen wir diese Verse, 2. Mose 34, Vers 29 und 30, es geschah aber, als Mose vom Berg Sinai herabstieg und die beiden Tafeln des Zeugnisses waren in Moses Hand, als er vom Berg Sinai herabstieg, da wusste Mose nicht, dass die Haut seines Gesichts strahlend geworden war, als er mit ihm geredet hatte. Und Aaron und alle Söhne Israels sahen Mose an und siehe, die Haut seines Gesichts strahlte und sie fürchteten sich, zu ihm heranzutreten. Es ist eine sehr beeindruckende Begebenheit hier und die war für die Juden geläufig. Mose begegnet Gott und er hat das Gesetz in der Hand und er strahlt etwas von Gottes Herrlichkeit aus. Und im weiteren Verlauf von diesem Text in 2. Mose 34 sieht man dann, dass Mose sich diese Decke über das Gesicht tun musste, weil die Juden das gar nicht ausgehalten haben damals, dass er so gestrahlt hat. Wenn wir jetzt hier in Apostelgeschichte 7 sehen, dass das Angesicht von Stephanus wie das Angesicht eines Engels gestrahlt hat, dann ist es so, als würde Gott den Juden hier sagen wollen, genau wie ich meine Herrlichkeit einst durch Mose, den Botschafter des Gesetzes, habe strahlen lassen, so lasse ich sie jetzt durch Stephanus, den Botschafter meines Evangeliums, strahlen. So wie ihr Mose anerkannt und gehört habt, den ich bestätigt habe, so hört jetzt auf Stephanus und letztendlich auf Jesus. Leider taten sie das nicht. Ja? Sie haben nicht gehört, wie wir dann weiter in Apostelgeschichte 7 sehen werden. Aber Gott gab ihnen nochmal einen ganz eindrücklichen Hinweis hier, dass er auf der Seite von Stephanus steht und dass er ihn mit seiner Herrlichkeit erfüllt und bestätigt. Will MacDonald, den viele kennen als Autor, er kommentiert zu dieser Stelle, sie sahen, wie sich in dem strahlenden Gesicht eines hingegebenen Anhängers Christi etwas von dessen Herrlichkeit widerspiegelte. Ich lese nochmal, sie sahen, wie sich in dem strahlenden Gesicht eines hingegebenen Anhängers Christi etwas von dessen Herrlichkeit widerspiegelte. Und das ist so eine schöne Beschreibung. Und ich würde mir wünschen, dass das in meinem Leben doch viel mehr wächst. Und dass es auf jeden von uns zutrifft. Nicht erst in der Extremsituation, wenn es um Leben und Tod geht, sondern in dem alltäglichen Leben. Auf der Arbeit, in der Familie, im Freundeskreis, wo auch immer wir sind, dass überall, wo wir sind, wie immer ein Stück von Gottes Herrlichkeit, von Jesu Herrlichkeit ausstrahlen. Und damit diese Strahlkraft kommt und bleibt, brauchen wir den Blick auf Christus, der voller Gnade und voller Kraft für uns ist. Ein Nachfolger voller Gnade und Kraft, das war unser Thema heute Morgen. Drei Dinge haben wir dazu gesehen. Ein Nachfolger voller Gnade und Kraft ist erstens von Gottes Geist erfüllt, zweitens hält falsche Beschuldigung aus und drittens strahlt für Jesus. Und ich will heute Morgen gerne schließen mit einer Stelle aus 2. Korinther 3, Vers 18, die auch in Anlehnung an 2. Mose 34, an diese Geschichte mit Mose und der Decke ist. Und diese Stelle in 2. Korinther 3, Vers 18, sie drückt so gut aus, was wir als Nachfolger brauchen, um voller Kraft und Gnade zu werden. Und ich schließe mit diesem Vers, 2. Korinther 3, Vers 18. Wir alle aber schauen mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn an, und werden so verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, wie es vom Herrn, dem Geist, geschieht. Amen.